Aber es zeigt doch einfach, was alles möglich ist. Vielleicht ist er so ein bisschen Sinnbild für die Situation, also schon komplett weg vom Fenster. Das war ja auch für viele der HFC nach der Niederlage gegen Köln. Und dann ist man plötzlich wieder da mit einer guten Leistung, kann sich daran hochziehen. Ich finde es einfach klasse. Er hat auch die Spiele, die er auf der Tribüne verbringen musste, mit Bravour nach außen genommen. Hat da nicht rumgemotzt, nicht rumgemault. Man darf halt auch da nicht abschalten. Auch so ein Punkt, ne, für die Mannschaft. Immer dran glauben, immer weitermachen. Klingt floskelig, ist es vielleicht auch, aber es stimmt.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Badkurvenverstehers. Am Mikrofon sind wie gewohnt Marius Rudolf und Stefan Weitling. Hallo Stefan.
Hi Marius, Grüße.
Es ist einiges passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Thomas Botzig ist nicht mehr Sportdirektor des HFC. Dafür hat Toni Lindenhahn jetzt Teile der Kaderplanung übernommen. Bulicki, Wegmann und Crossdraid wurden begnadigt und der HFC hat sein Heimspiel gegen Ferl gewonnen. Über all das und natürlich auch die bevorstehende Partie in Saarbrücken sprechen wir heute am Mittwochvormittag. Es ist jetzt kurz vor 11 Uhr und wir fangen an mit Thomas Sobotzik. Wir hatten es in der letzten Folge schon angekündigt und es ist am Ende auch so gekommen. Er ist nicht mehr länger Sportdirektor des Halleschen FC. Gleiche Frage wie vor ein paar Wochen bei der Freistellung von Sreto Ristić. Nachvollziehbare Entscheidung?
Ja, ich habe ja letzte Woche schon einiges gesagt, Pro und Contra. Das muss ich ja jetzt nicht mal ausführen, da kann man nochmal reinklicken sozusagen. Also die Entscheidung ist jetzt so getroffen. Mich hat ein bisschen so ein Zitat irritiert aus der Pressemitteilung. Das fand ich ein bisschen interpretationswürdig, weil das viel Spielraum offen lässt. Ich will es mal vorlesen. Da stand drinne vom Vorstand Jürgen Fox, also vom Präsidenten auch, so wie wir uns dazu positionieren, die Entscheidungen letztlich akzeptiert zu haben, sollten dann aber jeweils auch alle Beteiligten das machen. Ist das nicht der Fall, steht dieses einer weiteren Zusammenarbeit im Weg. So, und das ist natürlich ein bisschen verklausuliert ausgedrückt. Willst du es übersetzen? Willst du es deuten? Soll ich was sagen, wie du es empfindest?
Ich konnte damit auch nicht so richtig anfangen, weil es gab noch ein größeres Interview mit Jürgen Fox, dann mit dem MDR. Und da hatte das auch nochmal so ähnlich formuliert und ich wusste nicht so richtig, was er mir damit jetzt sagen will oder was er den allen damit sagen will.
Ja. Nee, wir machen die Zeilen ein bisschen auseinander und lesen dazwischen. Das ist zwar nicht zu erkennen, aber mit einem Spezialpulver kannst du diese Zeilen zum Leben erwecken und weißt, was damit gemeint ist. Zumindest kann ich es ja mal versuchen, okay? Also ich glaube, es geht um die Entscheidung, dass es Sreto Ristić entlassen wurde beim HFC beziehungsweise freigestellt, dass da der Sportdirektor Thomas Sobotzig nicht so d'accord gegangen ist. Für ihn war das, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, dann ist es für ihn, das haben wir auch angesprochen, glaube ich, auch einfach schwer für Thomas Sobotzig, wenn das eine Entscheidung ist, die er nicht so nachvollziehen kann, wie es vielleicht der Vorstand getan hat, dann ist es für ihn einfach schwer, dann auch das nach außen dann so zu tragen. Ich glaube, das war auch der Punkt, warum er nicht in der Pressemitteilung aufgetreten ist, warum er jetzt bei der Vorstellung des Trainers nicht da war, hat einen anderen Grund, wissen wir mittlerweile auch schon, was da der Grund ist. Habe ich das schon gesagt eigentlich?
Nee.
Wir schweifen ab. Mach ich gleich. Und natürlich ist es auch so gewesen, dass es mit dem neuen Trainer nicht gleich so gefunkt hat. Wir haben es ja gemerkt sozusagen, dass er dann auf der Tribüne Platz nehmen musste, weil Stefan Reisinger neuen Impuls setzen wollte. Und dann ist es ja so nach meiner Einschätzung gewesen, dass Thomas Sobotzig gesagt hat, nee, das ist nicht meine Entscheidung mit Ristić. Ich glaube da nach wie vor dran und das war ja nicht abwegig zu bewerten, weil wenn wir jetzt sehen, wir kommen nachher mal auf Reisinger, 3 Spiele, 1 Sieg, das wäre unter Sreto Ristić garantiert nicht schlechter ausgefallen, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber nun ist es nun mal so und dann ist er glaube ich so überzeugt gewesen und hat gesagt, nee, dann müssen wir nach anderen Lösungen suchen und so klang das jetzt für mich in der Pressemitteilung, dass man dann eben gesagt hat, okay, wenn er halt die Entscheidung nicht so mitträgt, wie sich der Verein wünscht, diese Ristić-Entlassung oder Freistellung, dann ist es halt Zeit, getrennte Wege zu gehen. Das wäre jetzt meine Interpretation.
Genau, aber sicherlich als einen Grund, ne? Und nicht als der Hauptgrund, weil das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin da auch bei Sobotzig, dass ich auch denke, ob es nicht denn vielleicht doch cleverer gewesen wäre, es rhetoristisch zu halten. Selbst wenn man mit ihm runtergegangen wäre. Bin mir unsicher, ob der Trainerwechsel dann am Ende wirklich so fruchten wird, wie man sich das dann vielleicht auf Seiten des Vorstands versprochen hat.
Ja, da sind wir alle ein bisschen noch im Nebel. Ich bin nach wie vor positiv und auch sehr wohlwollend und mag Stefan Reisinger an seiner Art, wie er sozusagen mit den Leuten umgeht. Ich konnte heute auch mit ihm kurz sprechen, red mal gleich drüber. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist vielleicht dann doch Aktionismus gewesen, nur um jemanden auszutauschen, um des Austauschs willen, aber nicht, und es hat ja auch bei uns im Podcast haben wir das angesprochen, dass die Mannschaft schon das Gefühl noch hatte, dass rhetorisch sie erreicht, aber das ist jetzt alles Schnee von gestern, es bringt auch nichts mehr, jetzt darüber zu diskutieren, die Entscheidungen sind so gefallen.
Dann lass uns noch bei Sobotzik bleiben. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass HFC-Präsident Jürgen Fox, ich hatte schon dieses MDR-Interview angesprochen, dort hat er gesagt, dass die Info, dass der Vertrag von Sobotzik bis Ende 2025 läuft und auch für die Regionalliga Gültigkeit hat, dass eins davon nicht stimmt, also eine dieser beiden Informationen. Wobei der Verein ja genau das damals verkündet hatte, als man Sobotzik geholt hat. Was ist da dein Informationsstand?
Das stimmt. Also es gibt die Pressemitteilung damals, herausgegeben von Lars Töffling, damals noch Pressesprecher, wo ganz klar drin steht, er hat einen Vertrag Sobotzik bis Ende 2025, der auch für die Regionalliga gilt. Und das hat auch Jürgen Fox selber gesagt auf der Pressekonferenz, wenn ich mich recht erinnere. Also es hat mich auch sehr gewundert, diese Aussage. Ich bin jetzt kein Experte, was Rechtmäßigkeiten von Verträgen angeht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Klauseln gibt. Es gibt ja, hat jetzt nichts mit dem HFC zu tun, sondern so allgemein gesprochen, es gibt ja Klauseln, sogenannte Exit-Klauseln, die macht man eher bei längerfristigen Verträgen. Das heißt also, wenn man dieses Verhältnis dann doch vorzeitig beendet, dann gibt es eine bestimmte Summe X als Abfindung, aber man muss denjenigen eben nicht weiter bezahlen bis zum Ende. Keine Ahnung, das sage ich ganz ehrlich, ich kenne die Vertragsdetails nicht beim HFC. Das wäre eine Option, dass er sowas mit gemeint hat. Oder ja, es läuft dann doch noch auf einen kleinen Streit raus zwischen dem HFC und dem Sportdirektor, dass der Präsident halt meint, er hätte noch irgendwas in der Hinterhand. Ich weiß es aber nicht, wo er denkt, der Vertrag ist so und so gültig, während es der Sportdirektor AD Thomas Sobotzik so sieht. Also ist alles komisch gewesen und für richtig Klarheit hat er da nicht gesorgt, der Präsident, das stimmt.
Wobei er sich ja mit Finanzen wirklich sehr gut auskennt. Also das bleibt spannend.
Ja, das stimmt.
Gucken, was am Ende da wirklich bei rauskommt. Mhm. Und Stefan, dann lass uns doch jetzt auch noch kurz an der Stelle über das reden, was du vorhin schon angekündigt hattest. Also dieser Sobotzik-Termin, über den wir in den letzten Wochen so oft spekuliert hatten, wo er denn war bei dieser Bekanntgabe, dass Stefan Reisinger kommt, also bei der Pressekonferenz. Da war er ja bei einem wichtigen Termin. Welcher war das denn nun?
Also ich habe gehört, dass es bei diesem Termin, wo Thomas Sobotzik war, um eine mögliche Kooperation ging zwischen dem HFC und einem Bundesligisten. Also das klingt erstmal sehr vielversprechend. Aber ich habe auch gehört, dass das mittlerweile schon tot ist, das Projekt. Also war jetzt ein kurzer Aufschrei, vielleicht ist bei dir der Puls kurz hochgegangen, aber kannst dich wieder beruhigen.
Ich habe mich natürlich gefragt, welche Bundesligist das sein könnte, aber hängt dann sicherlich damit zusammen, dass Sobotzik dann jetzt einfach nicht mehr in Amt und Würden ist und dementsprechend dann wahrscheinlich dieses Projekt dann auch nicht zustande kommen wird. Da hat er vielleicht seine Kontakte genutzt, da lässt sich jetzt wieder viel spekulieren. Eintracht Frankfurt wäre natürlich ein Verein, mit dem er noch eng verbunden ist, aber wie gesagt, alles das nur wilde Spekulation. Dann lass uns weiter gucken, Stefan. Der Nachfolger von Thomas Sobotzik zumindest, ich würde mal sagen, die Interimslösung jetzt vorerst, die hast du auch mehr oder weniger richtig vorhergesagt in der letzten Folge, Toni Lindenhahn übernimmt da einige Aufgaben. Wie bewertest du denn die Entscheidung, ihn da jetzt einzusetzen? Das klang ja aus deiner Sicht, fandst du das ja gar nicht so schlecht, die Idee.
Also ich würde nicht sagen Nachfolger, die offizielle Bezeichnung ist eher Bindeglied zwischen Präsidium, also dem Verein und der Mannschaft. Und ich würde sagen, das ist eine sehr clevere Entscheidung, denn keiner kennt den Verein besser als Toni Lindenhahn. Keinem liegt der Verein mehr am Herzen als Toni Lindenhahn. Keiner würde den Verein mit so viel Leidenschaft unterstützen, glaube ich, wie Toni Lindenhahn. Ich konnte heute früh mit ihm telefonieren. Er war schon auf dem Weg in die Geschäftsstelle und red mal gleich drüber, was er erzählt hat. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Lösung, die vielleicht längerfristiger sein könnte, als manche sich denken. Das ist alles noch offen, ne, muss man auch sagen. Es gibt keine klare Entscheidung. Fakt ist, er wird jetzt erstmal mit den Spielern sprechen, hat auch schon mit den Spielern gesprochen. Aber vielleicht denkt der Verein ja auch, naja, die letzten drei Sportdirektoren, Heeskamp, Minge, jetzt Thomas Sobotzik, so eine richtige Konstanz kam da ja nicht auf. Ne? Vielleicht denkt sich der eine oder andere jetzt im Präsidium, im Verwaltungsrat, nur warum versuchen wir es nicht einfach mit der Lösung? Weil natürlich Toni Lindenhahn einer ist, der sehr umgänglich ist. Der hat ja einen kleinen Nachteil, er hat jetzt nicht die große Erfahrung wie ein Heeskamp, wie ein Minge oder wie ein Sobotzik. Aber so will ich es mal sagen, dafür lässt er sich vielleicht ein bisschen leichter lenken. Um das mal so zu formulieren. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, der dann dafür spricht, dass man mit ihm weitermacht. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.
Und er hat eben diesen, es wird häufig ja als Stallgeruch bezeichnet. Also er kennt den Verein, wie du
wonach
gesagt
riecht
hast,
eigentlich
einfach
der
so
HFC?
Gut wie sonst kein anderer.
Wonach riecht er? Der riecht nach Geld, ne? Nach Geld, nach Macht, nach Erfolg.
Ich vermute inzwischen nach Hallorenkugeln.
Ach so,
die auch immer
sehr gut.
Genau riechen. Und es gibt natürlich noch einen großen Vorteil bei Toni Lindenhahn. Er kostet erstmal kein Geld. Das hat ja Fox auch im Interview erklärt. Ne? Der wird dann noch bezahlt.
Von der Berufsgenossenschaft,
wegen seiner Verletzung, genau, Berufsgenossenschaft. Von daher muss man da ja aktuell zumindest auch nichts zahlen. Das ist ja in dem Sinne ganz praktisch, da man Sobotzik ja noch weiterhin bezahlen muss. Ja, und Toni Lindenahn soll ja jetzt ausloten, welche Spieler auch in der Regionalliga bereit wären, weiter beim HFC zu bleiben. Hast du da schon was gehört? Also das ist sicherlich eine Frage, die sich viele HFC-Fans stellen, auch wenn natürlich alle noch hoffen, dass es gar nicht erst so weit kommt.
Genau, das hofft natürlich auch Toni Lindenahn, der ja in alle Bereiche mit eingebunden ist. Also sitzt mit dem Vorstand, ist überall mit dabei. Er spricht natürlich mit den Spielern, hat schon mit Spielern gesprochen. Das ist natürlich auch kein Geheimnis, dass der HFC vor allem auch mit Leistungsträgern, mit Säulen wie Niklas Landgraf gerne dann weitermachen würde, wenn es zum Abstieg kommt. Da hat auch Toni Lindenahn schon ein Gespräch geführt. Jonas Niedfeld ist so ein Kandidat. Und was ich gehört habe, ist, dass sie sich das erstmal gut vorstellen können, die angesprochenen Spieler. Ne? Klar ist natürlich auch, für alle gilt, es muss verzichtet werden. Das ist klar. Der Etat wird deutlich schrumpfen. Manche sagen um die Hälfte, was jetzt gar nicht so schlimm wäre im ersten Moment, aber was trotzdem ein großer Einspareffekt wäre. Ja, sonst ist es für ihn sehr aufregend. Er bekommt extrem viele Nachrichten, Anrufe, WhatsApp-Mitteilungen von Beratern. Gleich am ersten Tag haben sich 5 Berater bei ihm gemeldet und haben gleich sozusagen ihre Ware angepriesen, wenn man das jetzt so sagen darf, also dass Fußballer Ware sind, aber manche kennt auch Toni Lindenahn noch und glaube, das Wichtigste ist, dass er jetzt den Verein zusammen mit den anderen Mitarbeitern auf das Worst-Case-Szenario, in dem Fall den Abstieg, vorbereitet. Dass man einfach ja da eine Plattform hat, wo man relativ zügig in die Zukunft gehen kann und eben nicht erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, anfängt zu agieren. Das hat sich, glaube ich, auf die Fahnen geschrieben. Dann ganz wichtig natürlich nochmal, der HFC soll unter seiner Führung, so nennen es jetzt mal in Anführungsstrichen, auch wieder ein Verein zum Anfassen werden. Da geht es um die Sommertour, die ja jahrelang etabliert war. Die soll jetzt wieder neu entwickelt werden. Da sind 4 Spiele im Raum, die der HFC dann in der Region bestreitet. Einfach nochmal so ein bisschen mehr ins Umfeld zu gehen. Das ist ja auch für die kleinen Vereine toll, weil das nochmal eine neue Einnahmemöglichkeit wäre. Und da wäre auch eine gewisse Verbundenheit da zur Region, zum Verein. Und dann muss er sich natürlich auch kümmern um Testspiele, denn wir wissen alle, die Sommerpause ist kurz. 3-4 Wochen wird die Mannschaft im Urlaub sein und dann geht es auch schon wieder weiter.
Und wenn man in der Regionalliga startet, geht es, glaube ich, sogar früher los als dritte Liga. Das hatte ich mir auch schon mal angeschaut. Also hoffen wir, dass es die dritte Liga bleibt, dann hätten die Spieler auch ein bisschen mehr Urlaub. Das Aus von Sobotzek, das sorgt auch dafür, dass Stefan Reisinger jetzt mehr Tiefe im Kader hat, denn die aussortierten Profis Andor Bolicki, Jordi Wegmann und Henry John Costrate, die gehören wieder zur ersten Mannschaft. Wie überrascht warst du von dieser Entscheidung, von dieser Nachricht?
Das hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich finde, Stefan Reisinger ist halt einer, der die Regeln akzeptiert. Er hat ja ganz klar gesagt bei seiner Vorstellung, dass die 3, die du angesprochen hast, erstmal nicht den Weg zurück ins Mannschaftstraining mit der ersten Mannschaft gehen können, weil der Verein, die sportliche Führung, diese Entscheidung getroffen habe. Jetzt ist die sportliche Führung nicht mehr da, wie er sie vorgefunden hat, und jetzt entscheidet er halt selbst und gibt ihnen die Chance.
Gemessen an dem, was wir von den 3 bisher gesehen haben in dieser Saison, was denkst du, kann einer davon noch eine wichtige Rolle spielen in den restlichen, wie viele Spiele haben wir noch? 4 Spiele sind es noch?
4 Spiele. Mhm. Ja, also ich kenne jetzt nicht den Fitnesszustand. Interessant fand ich natürlich Andor Bolicki. Den Post hast du mir geschickt, ich bin nicht bei Instagram, er hat das ja geliked, die Freistellung von Thomas Sobotzik und auch die von Sreto Ristić. Er dürfte ganz besonders motiviert sein. Das kann ein Vorteil sein, wenn es Stefan Reisinger schafft, das aus ihm herauszukitzeln, dass diese Motivation dann auch in gute Leistung umgemünzt werden kann. Er hat ja noch kein Tor geschossen in dieser Saison. Das wäre natürlich ein Wahnsinn. Also ich glaube, der ist richtig heiß. Der ist richtig heiß und sicherlich einer, der top motiviert für 10, 15, 20 Minuten ans Werk gehen könnte und dem ich auch zutraue, dass er dann mit dieser Art von Genugtuung, die er vielleicht nach außen versprüht, schon was bewegen könnte.
Bei Bolicki denke ich auch, dass er derjenige ist, der der Mannschaft noch am meisten weiterhelfen könnte, weil er halt eben so klassischer Mittelstürmer ist, der dann für Baumann reinkommen kann und ihn da ja wirklich 1:1 ersetzen kann. Und ich fand auch, wenn er gespielt hat in dieser Saison, war er irgendwie immer gefährlich. Was halt nur gefehlt hat, waren die Tore am Ende. Also da bin ich sehr gespannt, ob er dann nochmal die Chance kriegt. Und ja, vielleicht ist er ja dann derjenige, der am Ende das entscheidende Tor auf der Alm schießt gegen Bielefeld und den HFC.
Mann, das sind eigentlich meine Träume. Habe ich die schon in deinen Kopf reinprojiziert.
Wahnsinn. Und natürlich auch ein Spieler, der auf jeden Fall das Niveau auch für die Regionalliga hat, also den man da auch gut mitnehmen könnte. Also wer weiß, was sich darauf.
Das hat er nachgewiesen beim BFC, das stimmt.
Genau, sollte es dann wieder runtergehen. Also könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, fand ich immer gut anzusehen im Trikot des HFC. Nächste Personalie, wir sprechen über den Trainer Stefan Reisinger. Du hast gesagt, nach 3 Spielen bewertest du einen Trainer. Jetzt sind 3 Spiele rum unter Stefan Reisinger, 2 Niederlagen, 1 Sieg. Wie bewertest du ihn?
Punktetechnisch Naja, gemessen aber am Einsatz seiner Art ein klares Ja. Ich bin heute auf dem Weg zur Arbeit, 8.45 Uhr am Leuner Chemiestadion vorbeigefahren und da habe ich gesehen, dass er zusammen mit Paco Wass schon auf dem Trainingsplatz war. Sie haben sozusagen schon Vorbereitungen getroffen, haben Hütchen aufgestellt und solche Stangen reingebohrt in den Rasen. Ich konnte mich dann kurz mit ihm unterhalten und mir gefällt halt, dass er wirklich, also er will's, er will es schaffen, das hat er auch ganz klar gesagt. Ich habe so gesagt, na Mensch, aus ihrer Sicht hätte ich die Chance auch wahrgenommen und dann sagt dann, ja, ich will sie nicht nur wahrnehmen, ich will es schaffen und das gefällt mir einfach und hat ihn auch richtig geärgert, das Spiel gegen Köln, als man ja mit 2-0 in Führung ging und dann am Ende noch 2-4 verloren hat, aber ich glaube, er hat halt auch so ein bisschen die Herausforderung, dass er keine Zeit hat, ne? Er muss das Team kennenlernen und jetzt merkt er zum Beispiel, wie manche Spieler auf seine Ansprachen ansprechen, wie sie wirken, wie er sie handeln muss. Er kannte sie ja bisher nur vom Papier sozusagen bei Transfermarkt oder nach irgendwelchen Leistungsdaten. Jetzt hast du die quasi im 1-1 und deshalb ist es schwer für ihn, in der Kürze der Zeit seine Idee zu entwickeln. Das hat er natürlich gewusst, ne? Das spricht auch so ein bisschen für deine Theorie und deine These, dass man hätte vielleicht doch es rhetoristisch behalten sollen. Aber jetzt ist es so. Also ich bin von ihm sehr positiv überzeugt, bin ja eigentlich von jedem positiv überzeugt und ich glaube dran. Also hat mir gefallen heute und diese Aufbruchsstimmung, die muss er mit reingeben ins Team und dann ist wirklich noch was möglich. Marius, letzte Woche war es wirklich eine beschissene Situation und jetzt ist es schon deutlich heller. Bisschen zumindest.
Nur noch 3 Punkte, aber ich grätsche jetzt nochmal rein und frage dich, Stefan, kannst du dir vorstellen, dass er auch bleiben würde oder wäre es für dich auch ein Mann, der dem HFC auch in der Regionalliga weiterhelfen könnte?
Das wiederum kann ich nach 3 Spielen natürlich noch nicht bewerten. Vorstellen, glaube ich, kann man sich alles. Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Er hat seinen Lebensmittelpunkt in München. Weiß ich nicht, ob er dann wirklich sagt, er opfert so viel Zeit, so viel Familienzeit auch, um einen Verein der Regionalliga zu trainieren. Glaube, da würde er auch schon Angebote irgendwo aus dem Süden bekommen. Also da wäre ich eher ein bisschen vorsichtiger.
Wären aber nur noch 34 Spiele in der Saison und nicht mehr 38 dann wie in der dritten Liga.
Aber fängt ja eher an, hast du mir doch gerade gesagt.
4 Wochenenden mehr frei. Obwohl, das sind wahrscheinlich eher englische Wochen, die dann wegfallen. Egal. Jürgen Fox hat auf jeden Fall im MDR-Interview auch gesagt, dass er sich das vorstellen könnte zumindest. Er wollte es zumindest nicht ausschließen. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Dann lass uns nochmal zurückschauen auf den Heimsieg des HFC gegen den SC Verl. 1-0 der Endstand. Ein knapper, aber verdienter Sieg, würde ich sagen. Du auch?
Knapp, verdient und ich würde noch anfügen, etwas glücklich. Muss man auch dazu sagen, glaube ich.
Ja, aber das ist eben das, was häufig bei anderen Spielen gefehlt hat, ne? Dieses Quäntchen Glück und dann finde ich, ist es auch völlig legitim, wenn man es dann ab und zu mal hat.
Auf jeden Fall, man hat nach Abpfiff auch gesehen, welche Erleichterung plötzlich da war. Manche konnten es kaum glauben, dass sie diese Abwehrschlacht dann noch überlebt haben, aber sie haben es überlebt und es war jetzt kein Fußballfest vom HFC, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ist ja nicht so, dass das jetzt ein Spiel war, wo man denkt, wow, wir haben Verl an die Wand gespielt, wir haben Kombinationen gezeigt, wir waren stabil von vorne bis hinten. Das nicht. Ist aber in dieser Situation auch überhaupt nicht schlimm. In dieser Situation kommt es überhaupt nicht mehr auf die Haltungsnote an. Völlig wurscht. Es geht nur noch darum, irgendwie da durchzukommen und Siege bzw. Punkte zu holen. Und
Stefan Reisinger hatte auch eine große Überraschung parat. Sven Müller durfte erstmals seit Ende Dezember wieder in der dritten Liga für den HFC im Tor stehen und hat seine Sache richtig gut gemacht, würde ich sagen, und hat für mich genau das verkörpert, was in den Spielen davor eben gefehlt hatte oder was ich zumindest vermisst habe, nämlich die Mentalität.
Ja, also man hat es gesehen in diesen 1-zu-1-Duellen, wie so ein Puma ist er da aufgetaucht, hat die Stürmer da eingeschüchtert, das hat viel Wirkung hinterlassen. Jetzt Daumen drücken aus Sicht des HFC, dass es nachhaltig ist, denn Sven Müller ist ein herausragender Torwart, aber Konstanz ist eben auch wichtig und ich hoffe, dass er die nachweisen kann, aber insgesamt war es ein kluger Schachzug von Stefan Reisinger. Er hat nicht viele Stellschrauben in so kurzer Zeit, die er bewegen kann, aber die hat er schon mal richtig gestellt, diese Schraube, also da den Torwartwechsel vorzunehmen. Das ist jetzt nicht so, dass Philipp Schulze irgendwie nicht gut genug wäre, aber er wollte eine andere Art haben, eine andere Ausstrahlung im 1-1 beziehungsweise für den Gegner, so sollte es zumindest vorkommen. Ja, und das war eine gute Stellschraube, an der er gedreht hat.
Ja, und Sven Müller hat ja auch wirklich jede Parade oder zumindest jede, die auch Auswirkungen auf das Spiel hatte, auch ordentlich abgefeiert. Ne? Also man hat es ja wirklich ihm die ganze Zeit angesehen, dass er richtig Bock hatte und das auch richtig gefeiert hat, wenn er dann so einen Ball gehalten hat. Und hat es ja dann auch zum ersten Mal geschafft, jetzt in dieser Saison auch mal zu Null spielen. Das hat ja vorher nur Philipp Schulze geschafft. Ja. Und Sven Müller wurde sogar dann nach dem Spiel vom Verl-Trainer Alexander Ende gelobt. Also viel besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Und es ist, wie ich finde, trotzdem eine kuriose Saison für Sven Müller, als Nummer 1 gestartet, dann Nummer 2 hinter Moritz Schulze und nach der Verpflichtung von Philipp Schulze zwischenzeitlich sogar nur noch Nummer 3, jetzt wieder die Nummer 1. Also ich finde, da werden auch so ein bisschen Erinnerungen wach an seine ersten beiden Jahre beim HFC. Da gab es ja auch Höhen und Tiefen. Gut, da waren es auch noch ein bisschen Verletzungen, aber
genau, da waren Verletzungen, vor allem ausschlaggebende Gründe. Diesmal war es ja keine Verletzung, aber es zeigt doch einfach, was alles möglich ist. Vielleicht ist er so ein bisschen Sinnbild für die Situation, also schon komplett weg vom Fenster. Das war ja auch für viele der HFC nach der Niederlage gegen Köln. Und dann ist man plötzlich wieder da mit einer guten Leistung, kann sich daran hochziehen. Und ich finde es einfach klasse. Er hat auch die Spiele, die er auf der Tribüne verbringen musste, mit Bravour nach außen genommen. Hat da nicht rumgemotzt, nicht rumgemault. Ich meine, es ist schon ein schwerer Schlag. Von Nummer 1 Richtung Nummer 3, da war es zwischenzeitlich so, glaube ich, dass er gedacht hat, na, ich spiele überhaupt nicht mehr eine Rolle. Und dann auf einmal gibt's die Wende, er ist plötzlich da. Er zeigt dann seine Bestleistung und toll.
Und eben auch, weil er sich im Training immer weiter angeboten hat. Ne? So hat es ja auch Reisinger dann begründet.
Man darf halt auch da nicht abschalten. Auch so ein Punkt, ne, für die Mannschaft, immer dran glauben, immer weitermachen. Klingt floskelig, ist es vielleicht auch, aber es stimmt.
Es gab also das Torwartduell Müller gegen Müller. Also Sven Müller auf der einen Seite und Tom Müller, der ehemalige HFC-Spieler, auf der anderen Seite. Wer hat das Duell für sich entschieden?
Na, die beantwortest du mal allein, die Frage.
Meinst du Sven Müller, ganz klar? Weil er kein Gegentor bekommen hat?
Ja, finde ich schon. Ja. Mhm. Siehst du das etwa anders?
Nein, aber ich frage dich ja. Aber ich fand Tom Müller danach im Gespräch, das war auch schön. Der war ja auch beim MDR nochmal am Mikrofon und hat auch nochmal gesagt, dass der HFC immer noch sein Herzensverein ist. Wurde ja auch gefragt, ob er sich vorstellen könnte, wenn es denn zum Abstieg kommt, in der Regionalliga wieder für den HFC zu spielen. Hat dann erstmal, ganz unverfänglich gesagt, ich habe ja jetzt noch Vertrag bis Saisonende und dann gucken wir mal. Wollte noch nicht so richtig sagen, aber das sah schon so aus, als ob er sich das auch gut vorstellen könnte.
Ja, er wohnt ja, er hat ja eine Zeit lang genau ganz in der Nähe vom Stadion gewohnt. Also 5 Minuten waren das mit dem Fahrrad bis ins Stadion. Er ist ein absoluter Identifikator für den Verein, 12 Jahre gespielt, unvergessen sein Kopfballtor damals gegen Erfurt, was glaube ich in der dritten Liga, hat halt nie den Durchbruch geschafft beim HFC, war dann glaube ich in Jena, dann Münster und jetzt eben Verl. Aber freut mich für ihn, dass er spielen kann.
Ich habe auch mal 5 Minuten vom Stadion entfernt gewohnt, auch ein paar Jahre. Meinst du, das könnte auch für mich noch was werden?
Frag Toni Lindenhahn, ich schicke dir nachher die Nummer.
Wunderbar, kriegen wir hin. Dann habe ich mich noch gefragt, wie geht's denn Sven Müller eigentlich? Der hatte ja gegen Verl auch 2 Mal böse auf die Knochen bekommen. Also denkst du, er wird auch gegen Saarbrücken im Tor stehen? Also einmal die Frage körperlich und die andere Frage, ob denn Reisinger wieder auf ihn setzen wird.
Also zweite Frage zuerst, bin ich mir sehr sicher, er war Mann des Spiels, er wird wieder auf ihn setzen. Er hat natürlich, hast du recht, mehr blaue Flecke davon getragen als Punkte geholt, das glaube ich schon. Aber der beißt auf die Zähne, hat gesagt, er braucht 2 Tage Regeneration. Ich werde morgen mit ihm drehen, also wir machen nochmal einen kleinen Vorbericht im MDR Fernsehen, MDR Aktuell wird er laufen, auch im Hörfunk bei MDR Aktuell. Da hat Lisa Schöpp jetzt nicht gesagt, er darf nicht sprechen, also ich gehe davon aus, dass er fit ist.
Okay, fährt er mit dem Roller durch Halle?
Mit dem Roller? Fährt er mit dem Roller immer durch die Gegend?
Ja, also Stefan, das hast du mir damals noch erzählt, dass Sven Müller immer, oder wenn es die
stimmt, der kam
mit
einer
Vespa.
Okay, ich dachte, ich habe jetzt an so einen Roller gedacht, wie meine Kinder den haben, wo man sich mit einem Bein abtreten muss. Da habe ich gerade das Bild vor Augen gehabt, wie er dann sozusagen völlig erschöpft von der Saale hochgerollert kommt.
Mit den kaputtgetretenen Füßen. Nee. Dann lass uns gucken auf Stefan Reisinger. Der war nach dem Spiel auch sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, fand aber auch noch den ein oder anderen Kritikpunkt. Zum Beispiel, dass die Konter noch besser hätten ausgespielt werden müssen. Wo siehst du sonst noch Verbesserungsbedarf beim HFC?
Ja, in der zweiten Halbzeit war es dann schon ein klares Übergewicht von Verl. Man hat es eben nicht geschafft, sie so zu bearbeiten, offensiv, dass sie nicht in ihr Kombinationsspiel kommen. Das war am Ende doch schon ein ganz schönes Gezittere. Da hat man Glück gehabt, weil man Sven Müller hatte, weil man die Latte hatte als besten HFC-Freund und insgesamt heißt es da schon, eben früher noch das zweite Tor zu erzielen. Niedfeld hat ja noch eine Chance gehabt, um dann einfach noch mehr Ruhe reinzubekommen. Aber auch Verl, muss man dazu sagen, ist eine spielstarke Mannschaft.
Absolut. Und die nächste spielstarke Mannschaft, die hat der HFC am nächsten Spieltag nicht zu Gast, sondern fährt nach Saarbrücken. Der nächste Gegner am kommenden Samstag um 14 Uhr ist nämlich der 1. FC Saarbrücken. Und der Termin... Und der Terminkalender meint es gut mit dem HFC, denn Saarbrücken hat eine englische Woche, spielt heute Abend gegen Essen. Ein Vorteil für den HFC, dass der kommende Gegner also weniger Regenerationszeit hat, was sagst du?
Auf jeden Fall, also ich würde es aus HFC-Sicht so bewerten. Ich habe heute auch nochmal mit Lofolomo gesprochen, mit Enrique Lofolomo. Der kam auch 8.55 Uhr, kam er, glaube ich, angefahren auf den großen Parkplatz vom Leuner Chemiestadion. Und er hat mir auch gleich erzählt, ja, die spielen ja heute Abend noch. Ich glaube, es ist auch in der Mannschaft so drin gut erkannt. Ich glaube, das kann man so als Vorteil auslegen und sich dann einfach nochmal so richtig stark reden. Jawohl, die sind vielleicht ein bisschen erschöpfter als wir.
spielen allerdings zweimal zu Hause. Den Vorteil haben sie zumindest heute gegen Essen und dann Samstag gegen den HFC. Also müssen zumindest nicht noch hin und her reisen. Die Strapazen haben sie nicht. Anders als für Fair geht es für Saarbrücken in dieser Saison aber noch um was. Die haben durchaus noch Chancen auf den Aufstieg bzw. den Relegationsplatz. Wenn sie heute Abend gegen Essen gewinnen, dann sind es nur noch 2 Punkte auf Rang 3. Der HFC muss also hoffen, dass Saarbrücken heute verliert, oder?
Ja, kann man so und so sehen. Ist auch so ein bisschen, das mag ich sehr gerne, so ein bisschen die Blicke in die Glaskugeln. Klar, kann man sagen, wenn sie gewinnen, dann sind sie richtig heiß und sagen, jetzt können wir direkt auf den Relegationsplatz springen. Aber genauso, wenn sie verlieren, können sie ja genauso sagen, jetzt müssen wir gewinnen. Also ist schwierig, glaube ich, ist schwierig.
Okay, Stefan, leg die Glaskugel aber bitte noch nicht weg. Ich habe noch eine Frage. Saarbrücken hat gerade einen Lauf. Klammert man das Aus im Pokalhalbfinale aus, haben die seit 6 Spielen in Folge nicht verloren, genauso wie Verl vor dem Spiel gegen HFC. Also kann der HFC wieder wie schon gegen Verl, eine Serie des Gegners brechen? Was macht dich denn zuversichtlich, dass es klappt, erneut?
Ja, mich macht zuversichtlich ein starker Sven Müller, ein momentan sehr, sehr guter Tunay Deniz, dürfen wir nicht vergessen, die letzten beiden Tore geschossen für den HFC. Unersetzlich, wird ja immer viel kritisiert, aber er steht mittlerweile bei 10 Toren und 7 Vorlagen, also 17 Torbeteiligungen, das ist beachtlich. Was macht mich noch zuversichtlich? So ein Sieg verleiht Selbstvertrauen. Wir bleiben beim Positiven, ne? Ich will jetzt nicht sagen, wie das Hinspiel ausgegangen ist, dass der HFC da chancenlos war. Ich will beim Positiven bleiben. Und die letzten Spiele entwickeln, glaube ich, nochmal so eine eigene Dynamik. Das muss man auch sehen. Auf einmal passieren Dinge. Letztes Jahr Meppen beispielsweise, die haben auch für den letzten 8 Spielen noch ganz viele gewonnen. Am Ende sind sie trotzdem abgestiegen, aber es kann dann so ein Flow reinkommen und es kann immer irgendwas passieren. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen nach Hoffnung. Ja, vielleicht kriegt Saarbrücken mal eine rote Karte oder sie bekommen einen Elfmeter gegen sich, den der HFC ausnutzen kann. Also am Ende kann man da vorher immer alles Mögliche reininterpretieren. Ich glaube einfach dran, die Mannschaft glaubt dran, das spüre ich, das habe ich heute auch so gemerkt in den Gesprächen und das ist das Entscheidende. Der Glaube einfach, dass noch was bewegt werden kann.
Hast du heute eigentlich auch Dominik Baumann gesehen?
Ja, habe ich auch gesehen. In seinem Zweitwagen. Sag aber nicht, was das für einer ist.
Hast du ihm gratuliert?
Ja, er war so schnell mit dem Wagen vorbei. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und dann wurde es kurz dunkel, als das Auto kam. Und dann war auch schon wieder weg.
Okay, er hat nämlich heute Geburtstag. Hattest du das auf dem Schirm?
Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Na gut, 29 Jahre jung. Ich finde, es sieht nicht aus wie 29. Also ich hätte gedacht, der ist älter als ich sogar. Aber gut, dann wäre das Karriereende auch schon nah. Da habe ich mich ein bisschen gewundert heute, als ich das gesehen habe. Aber nee, Dominik Baumann natürlich auch mit Saarbrücken in Verbindung gebracht worden. Ne? Wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen. Da kann natürlich auch noch ein paar Buden schießen. Und wenn du gerade gesagt hast, Tunay Deniz hat 17 Torbeteiligungen. Ich glaube, Dominik Baumann steht bei 15 Toren, der hat aber noch nicht eins vorbereitet. Dann ist er Tunay Deniz Topscorer des HFC inzwischen.
So ist es. Sehr gut recherchiert, Marius, aber das ein guter Stürmer gibt ja auch nicht ab, der ballert das Ding selbst rein.
Und da haben wir auch gleich die passende Überleitung. Einer, von dem man sich das vor der Saison versprochen hat, dass er vielleicht der Topscorer des HFC werden könnte, das ist Beza Halimi, der wird gegen Saarbrücken nicht mit dabei sein, hat gegen Verl in der 89. Minute seine 5. gelbe Karte gesehen. Für dich jetzt aktuell eine große Schwächung in seiner Verfassung oder kann man das verkraften?
Naja, verkraften, das würde ich jetzt nicht sagen. Also Beza Halimi, weil du angesprochen hast, man hat sich viel erhofft, war ja lange verletzt sozusagen, ist er dann ausgefallen, am Anfang der Saison sehr, sehr lange, hat sich dann stabilisiert, hat seine beste Phase, fand ich so um den Winter rum, seinem Tor gegen Essen und dann auch gegen Ingolstadt, tolle Phase, steht jetzt bei 7 Torbeteiligungen, glaube ich, 4 Tore, 3 Vorlagen, sicherlich ist er wieder ein Stück von seiner Topform entfernt, aber er ist immer einer, der irgendwas Verrücktes machen kann, der eine bestimmte Aktion lösen kann, der in ein 1:1 gehen kann. Das hat er oftmals gezeigt. Deshalb ist das schon eine Schwächung. Keine Riesenschwächung, glaube ich. Das kann man jetzt auch nicht so sagen, aber es ist schon eine Schwächung. Also ich glaube, Stefan Reisinger hätte ihn gern mitgenommen nach Saarbrücken.
Dann lass uns nochmal kurz hinten raus einen Blick in die Vergangenheit werfen, beziehungsweise in die Statistik. Der HFC hat in seiner Geschichte bisher 13 Mal gegen Saarbrücken gespielt. Die Bilanz, pass auf, 9 Niederlagen, 2 Unentschieden und 2 Siege. Jetzt will ich von dir wissen, wann hat der HFC das letzte Mal gegen Saarbrücken gewonnen? Kannst du dich noch erinnern?
Boah, das ist auch wirklich lange her. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich kann mich nur an viele Niederlagen erinnern und chancenlose Spiele.
So sieht es nämlich aus. Es ist 11 Jahre fast her, 18. Mai 2013. Erste Drittligasaison des HFC, 3:1 im eigenen Stadion. War das letzte Spiel der Saison, das letzte Spiel auch von Darko Horvath. Der wurde in der 87. Minute ausgewechselt, also dem wurde dann noch ein ordentlicher Abschied beschert. Und Toni Lindenhahn stand bei dem Spiel auch auf dem Platz. 57. Minute wurde eingewechselt.
Und wann zuletzt in Saarbrücken gewonnen, der HFC?
Da kommen wir später noch hin, pass auf. Jetzt also, Stefan, für dich noch eine weitere Frage, die, ich würde mal sagen, die 1-Million-Euro-Frage. Wann hat der HFC das erste Mal gegen Saarbrücken gewonnen? Das war jetzt ja gerade der zweite Sieg von zweien. Weißt du noch, wann das erste Mal war? Da waren wir beide noch ganz, ganz klein.
Die Million gehört dir. Glückwunsch.
Also Stefan, ich war noch nicht mal 2 Jahre alt, also war kurz vor meinem zweiten Geburtstag. 2. November 1991. Damals Was? Der HFC in der zweiten Bundesliga gespielt. Lange ist es her. 3-0 gewonnen. Unter den Torschützen unter anderem Jörg Nowotny, nicht verwandt oder verschwägert mit Jens Nowotny, habe ich gleich nachgeguckt. Gebürtiger Hallenser, der danach übrigens auch noch für Leverkusen gespielt hat und im Anschluss für den ersten FC Saarbrücken. Außerdem getroffen für den HFC René Tretschok. Der hatte in dem Spiel neben Darius Wosch im Mittelfeld gestanden. Also das waren goldene Zeiten.
Also diese Statistik kannst du gleich wieder streichen. Wenn das jemand hört, da fährt gar keiner mit nach Saarbrücken.
Naja gut, ich hab noch eine Sache. Du hast ja gerade gefragt, wann der HFC das letzte Mal in Saarbrücken gewonnen hat.
Wir brauchen Mutmacher, Marius.
Aber pass auf, warte. Du wolltest ja wissen, wann der HFC das letzte Mal in Saarbrücken gewonnen hat. Da wird es schwierig. Also da habe ich jetzt noch nichts gefunden, denn beide Siege des HFC gegen Saarbrücken waren Heimsiege. Heißt also, der HFC hat in Saarbrücken noch nie gewonnen. Also gibt eine große Premiere am Wochenende. Samstag 14 Uhr. Oder 16 Uhr wird es dann schon sein.
Ja, was für eine Geschichte. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in Saarbrücken gewonnen und den Rückstand auf Mannheim egalisiert. 0 Punkte.
Genau, das können sie tatsächlich schaffen, zumindest kurzzeitig. Der HFC kann auch Druck aufbauen auf Mannheim. Denn wenn man das Spiel gewinnt, wäre man erstmal punktgleich mit Mannheim. Die spielen nämlich am Samstag 16.30 Uhr, also ein spätes Spiel am Samstag. Also die wissen dann beim Anpfiff schon, dass der HFC die 3 Punkte in Saarbrücken geholt hat.
Sehr gut, wir glauben dran. Danke, Marius.
Ich danke dir, Stefan. Und mir bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne in der ARD Audiothek, bei Apple, bei Spotify, bei fast allen anderen Anbietern sind wir ebenfalls zu finden. Natürlich auch auf der MDR-Website im Sport. Und außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die heißt auch Bartkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.